ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann. Es ist Freitag, so gut wie Wochenende, und ich finde, wir können an einiges einen Haken dran machen nach dieser Woche. In Berlin scheinen sich Union, SPD und Grüne endlich auf das Finanzpaket geeinigt zu haben. In Hamburg wird heute nochmal bei den Theatern und der Müllabfuhr gestreikt, dann wird erst einmal verhandelt. Und der Hamburger Gemüsegärtner Christian Behn hat den ersten Blumenkohl gepflanzt. Jawohl, das trockene Wetter in den letzten Wochen, das war gar kein Problem. Im Gegenteil.
Wir sind sehr glücklich über den ganz tollen Boden, die viele Sonne, und wir haben dadurch sehr gute Pflanzen. Die Qualität der Pflanzen ist schön, die Bedingungen des Bodens ist super. Und ja, wir Gärtner jammern ja immer übers Wetter, aber es gibt eigentlich übers Wetter wirklich nichts zu jammern.
Warum Trockenheit und Gemüseanbau in Hamburg gut zusammenpassen, das klären wir gleich. Außerdem, wenn die Schuldenmilliarden jetzt sprudeln und es wieder aufwärts geht, überlegt doch mal, ob ihr die Konjunktur beim Shoppengehen auf der Mönckebergstraße unterstützen wollt. Da schließen nämlich im Moment viele Geschäfte. Wie ernst die Lage da ist, das schauen wir uns gleich genauer an. Und zum Schluss gibt's wie immer unsere Kulturtipps. Wir haben Freitag, den 14. März. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Die Mönckebergstraße. Da gehen schon seit Jahrzehnten Hamburgerinnen und Hamburger hin, wenn sie in der Stadt shoppen wollen. Jetzt häufen sich allerdings in letzter Zeit die schlechten Nachrichten. Viele befürchten ja, wenn erstmal das riesige Westfield Shopping Center in der Hafen City erstmal öffnet, dann wird der Einzelhandel in der Innenstadt massiv darunter leiden. Aber auch schon ohne diese riesige Konkurrenz gibt es Krisenzeichen. Viele Geschäfte stehen leer auf der Mönckebergstraße. Jetzt schließt auch noch das ehemalige Karstadt-Sporthaus, das Jupiter. Und auch Görz muss dicht machen. Ja, wie schlimm ist das alles? Reinhard Postelt kann uns helfen, das einzuordnen. Reinhard, fangen wir mal mit Jupiter und Görz an. Weiß man schon, was da so hinkommen soll, wenn die raus sind?
Nein, das sind ja immer Geheimverhandlungen mit Investoren, teils auch mit der Stadt, und davon erfährt man nichts. Aber wir haben immerhin gehört, dass Hamburgs Innenstadtkoordinatorin Elke Pahlweber optimistisch ist, was dieses Ex-Karstadt-Sporthaus betrifft. Nämlich, dass das Jupiter seine Aufgabe als Magnet so am Eingang der Müll weitererfüllen kann. Aber was da passiert, das sagt auch der Eigentümer nicht. Das ist die Tochter der R&V-Versicherung. Nichts Neues bekannt, heißt es dort. Das Jupiter hat ja mit seinen Start-up-Läden und Galerien dem leeren Kaufhaus wirklich mal so kreatives Leben eingehaucht. Das braucht ja die Innenstadt auch. Aber bezahlt wurde das weitgehend durch städtische Corona-Überbrückungshilfen. Und die sind nur ausgelaufen, und deswegen ist am 30. April Daddeldu. Und dann hast du noch gefragt nach Schuh Görz. Ja, Ecke Spitaler Straße, Mönckebergstraße. Es gehört zur Kontorhausverwaltung Bach. Noch ist Ausverkauf im Schuhhaus Görz, aber danach werden die 4000 Quadratmeter wohl erstmal leer stehen. Man wird wohl, heißt es von der Kontorhausverwaltung Bach, nur das Erdgeschoss noch zum Einzelhandel freigeben. Darüber sollen dann Büros entstehen.
Ja, gut, dass du das mit dem Jupiter auch nochmal erklärt hast. Da macht meine Tochter gerade einen Theaterkurs. Schade, dass diese tolle Einrichtung ans Ende kommt, aber das alles hat ein Ende an dieser Stelle. Ja. Irgendwann sind die Förderungen aufgebraucht. Jetzt haben wir uns zwei Negativbeispiele angeguckt. Ist die Lage denn wirklich so hoffnungslos?
Nicht hoffnungslos, aber ernst. Also dieser alte Ärztespruch, der passt hier auch ganz gut. Denn wir sehen einerseits beim Einkaufen in der Mühe ja wirklich viele zugeklebte Fensterscheiben. Etwa bei Wempel, bei S. Oliver und bei Wiesenhavern. Aber dort, beim ehemaligen Foto- und Hi-Fi-Geschäft, da soll jetzt die Optikerkette Apollo einziehen, weiß das Hamburger Abendblatt. Ja, ansonsten ist auch durchaus Bewegung drin. Hamburgs City-Managerin Brigitte Allkemper, die sieht keinen Grund für Untergangsstimmung. Sie sagt, das letzte Weihnachtsgeschäft, es lief in der Müll besser als im Jahr davor, und neue Kunden locke jetzt der Sportanbieter Decathlon, der ins Saturn-Kaufhaus einzog. Übrigens auch das Experion, das ist auch eine neue Bühne, die da eingezogen ist, und die soll auch abends Neugierige anziehen. Ja, und dann wird auch kräftig an der Zukunft gebaut. Das ehemalige Kaufhofgebäude, das kennen wir, dieser rote Backstein, das gehört jetzt dem Immobiliengiganten Tishman Speyer aus New York, und das wird umgebaut. Im Ex-Kaufhof eröffnet dann nächstes Jahr neue Läden. Und es entstehen Büros für die 900 Mitarbeiter der Hamburg Commercial Bank. Also, der Patient Mö könnte trotz der ernsten Lage auf dem Weg der Besserung sein.
Oh, hört sich ganz gut an. Anfang April soll dann ja das Westfield Shopping Center in der Hafen City tatsächlich eröffnen. Ich habe es schon erwähnt. Wird das dann so der ultimative Härtetest, ob sich dann eben die Mö und die traditionellen Shoppingmeilen in der Innenstadt halten können?
Ja, das wird schon eine knallharte Konkurrenz für die alte Innenstadt. Denn in diesem riesigen Westfield Center im Überseequartier sind jetzt schon 95% der Handels- und Gastroflächen vermietet. Und da locken ja auch noch viele Großkinos hin, große Kunst- und Erlebnisbetriebe wie das Port de Lumière. Andererseits, das Westfield hat eben nicht den besten Ruf. Wir wissen es, dreimal wurde die angekündigte Eröffnung verschoben, um Jahre. Die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle waren teils übel. Ja, viele alteingesessene Hamburger, die sagen, wir halten solidarisch zur Mönckebergstraße. Die City-Managerin Brigitte Alkemper hofft, viele Gäste werden Hamburg später als ein Einkaufsquartier sehen, von der Alster bis zur Elbe. Dazwischen liegt allerdings die laute Willy-Brandt-Straße und die jahrelange Ideensammlung der Stadtverwaltung, wie man das verbessern kann, die hat keinen großen Wurf ergeben. Immerhin, die City-Managerin sieht nur die ersten 2 bis 3 Wochen als problematisch an, wegen des Neugier-Effektes. Da wollen dann viele noch einmal das Überseequartier kennenlernen. Naja, und was der Innenstadt natürlich hilft, ist nicht immer ständig im Internet zu bestellen.
Absolut, das ist ja die größte Konkurrenz und nicht unbedingt das Beste.
Jo.
Im Moment ist es ja wieder trüb und regnerisch in Hamburg, aber insgesamt war es in den letzten Wochen verdammt trocken, sogar sehr trocken. Das bestätigen auch Experten wie Marcel Becker, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.
Es war jetzt der 4. trockenste Februar in Hamburg überhaupt gewesen. Und an einer Station jetzt in Hamburg, die steht am Flughafen, das ist die Station Hamburg-Fuhlsbüttel. Da sind zum Beispiel gerade mal 13% von dem Niederschlagsäul im Februar zusammengekommen. Und das war tatsächlich an dieser Station auch der trockenste Februar seit Aufzeichnungsbeginn in 1936.
Jetzt haben wir uns auch gefragt, ist das nicht verdammt schlecht für Gartenbau und Landwirtschaft? Wir haben mal nachgefragt beim Gemüsegärtner Christian Behn, der macht den Job seit 35 Jahren, hat gerade den ersten Blumenkohl gepflanzt und er sagt, er hatte selten so gute Bedingungen.
Also ich will das mal so sagen. Ich habe, nachdem ich den Boden gepflügt habe, zu Hause zu meiner Frau gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so schönen Boden hatte und so schön gepflügt habe. Also das hat mich sehr, sehr zufrieden gestimmt.
Ach, diese Zufriedenheit, die breitet sich, wenn man das hört, sofort aus, oder? Oft ist es ja um diese Zeit im Jahr herum ziemlich matschig und der Boden ist viel schwieriger zu bearbeiten. Deshalb ist es gut, dass es zuletzt wenig geregnet hat. Zu wenig Wasser wird nämlich nicht schnell zum Problem. Das liegt daran, dass wir in Hamburg größtenteils Marschboden haben und der kann die Feuchtigkeit noch prima speichern. In anderen Gegenden, zum Beispiel um Lüneburg herum, da ist das anders. Da trocknet der Boden schneller aus. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema, schaut doch mal in die NDR Hamburg App. Bestimmt habt ihr das Schlagwort schon mal irgendwo gehört: Dublin-Abkommen. In den Diskussionen um die Migrationspolitik spielt das immer wieder eine Rolle. Es geht darum, dass Asylbewerber, die über einen anderen EU-Staat nach Deutschland kommen, eigentlich dorthin wieder abgeschoben werden können. Das klappt oft nicht und deshalb hat noch die Ampelregierung mit den EU-Ländern verhandelt, dass sie Geflüchtete zurücknehmen sollen. Das war teilweise erfolgreich und damit man die Menschen dann tatsächlich leichter und effizienter zurückbringen kann, werden in Deutschland Dublin-Zentren eingerichtet. Und eins der ersten Dublin-Zentren steht in Hamburg. In Rahlstedt und mittlerweile sind auch die ersten Geflüchteten eingezogen. Haltet euch fest, es sind genau 4. Susanne Röse hat das Thema von Anfang an begleitet. Susanne, große Ankündigung, jetzt sind es erstmal nur 4. Warum so wenige?
Naja, weil die Verfahren und Abläufe jetzt erst erprobt werden. Das ist der Anfang sozusagen. Und diese 4 Männer, die in dem Dublin-Zentrum untergebracht wurden, die waren über Schweden, Polen und Spanien nach Deutschland eingereist und haben hier Asyl beantragt. Das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat die Asylanträge geprüft und abgelehnt, da eben diese Länder, Schweden, Polen und Spanien, nach der Dublin-Verordnung für sie zuständig sind. Deren Widerspruchsfristen, die sind jetzt abgelaufen. Und ja, jetzt konnten sie als erste Männer, die abgeschoben werden sollen, in Rahlstedt untergebracht werden.
Und es werden dann in Zukunft aber noch mehr?
Wahrscheinlich. Es geht ja, wie gesagt, jetzt erst los. Genau.
Wie sieht dieses Dublin-Zentrum eigentlich aus?
Ja, das ist eine ehemalige Gewerbehalle. Dort waren bereits 300 Geflüchtete untergebracht. Das war eine Erstaufnahmeeinrichtung, die zum Ankunftszentrum in Rahlstedt gehört. Am Barkoppelweg ist die. Und die Halle, die hat man quasi als Reservestandort behalten. Und ja, jetzt ist es das Dublin-Zentrum. Das hatte ja die Innenbehörde vor gut 4 Wochen zusammen mit Nancy Faeser, die hier zu Besuch war, vorgestellt.
Um nochmal zurückzukommen auf diese 4 Menschen, die da jetzt untergebracht sind, diese 4 Männer, wie geht's jetzt für die konkret weiter?
Ja, also die Flüchtlinge, die dort untergebracht werden, die sollen dort nur 2, maximal 3 Wochen bleiben und sie werden dort auch erst dann untergebracht, wenn klar ist, dass sie von dem zuständigen EU-Land zurückgenommen werden und alle Modalitäten für die Abschiebung bereits geregelt sind. Übrigens bekommen Sie dort im Dublin-Zentrum nur Sachleistungen, also Ernährung und Hygieneartikel, kein Geld. Und weil das auch immer wieder gefragt wird, Sie sind dort nicht eingesperrt, Sie können sich frei in der Stadt bewegen, sofern das ohne Geld in der Tasche möglich ist.
Mhm. Da sind wir also auch schon bei der Kritik an diesem Dublin-Zentrum. Was genau wird denn kritisiert? Dass es überhaupt mehr Abschiebungen in EU-Staaten geben soll? Oder wird konkret das Dublin-Zentrum kritisiert?
Tja, das kommt drauf an, wen man fragt. Mhm. Es wurden ja im vergangenen Jahr einige Asylverschärfungen vorgenommen. Dazu gehört eben auch die konsequente und schnellere Abschiebung. Was das Dublin-Zentrum hier in Hamburg betrifft zum Beispiel, da sagt Anne Harms von der kirchlichen Beratungsstelle Fluchtpunkt Folgendes.
Die systematische Schlechterstellung von einzelnen Flüchtlingsgruppen, die kasernierte Unterbringung, die Versagung von Sozialleistungen, das alles erhöht natürlich den Druck auf diese oft sowieso traumatisierten und psychisch belasteten Menschen enorm. Und ja, wir machen uns große Sorgen, wohin das denn noch führen soll. Italien nimmt zum Beispiel seit 2 Jahren keine Dublin-Fälle zurück. Die Regierung Meloni wird das ja nicht plötzlich ändern, weil wir die Menschen hier in Kasernen einsperren.
Ja, da hat sie recht. Tatsächlich ist es so, sagt die Innenbehörde, dass Abschiebungen nach Italien und auch Griechenland derzeit aufgrund fehlender Abkommen nicht stattfinden können.
Also halten wir fest, es wird beides kritisiert, sowohl die Verschärfungen bei der Migrationspolitik im Allgemeinen als auch eben diese Dublin-Zentren. Aber eine Kaserne ist das in Rahlstedt eigentlich nicht, so wie du es geschildert hast,
Nein,
oder?
Wie gesagt, man kann sich dort frei bewegen, aber ja, man muss dort eben übernachten und auch bleiben.
Vielen Dank, Susanne. Es ist wieder Zeit für mein liebstes Wochenendritual. Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion ist da mit Kulturtipps fürs Wochenende.
Moin.
Aber Daniel, vorher müssen wir ja erstmal klären, gibt's da überhaupt was dieses Wochenende? Denn es wird ja gestreikt bei der Hamburger Kultur heute noch.
Das Allermeiste findet statt. An der Staatsoper gibt's heute abends eine Vorstellung Don Pasquale, aber nur konzertant. Also ohne Bühnenbild und Inszenierung. Tickets bleiben gültig, können aber auch erstattet werden. Im Schauspielhaus sieht es anders aus. Da muss die Vorstellung Prolog Dionysos aus dieser antiken Reihe ausfallen. Stattdessen wird dem Publikum ein internes Video vorgespielt. Also okay. Ich sag mal, da muss man dann sehen, wie das wirkt. In der Elbphilharmonie und in der Laichhalle geht man davon aus, dass alles stattfinden kann, wie geplant.
Na, da bleibt ja noch genügend übrig, was wir so anstellen können.
Ich habe neulich Besuch gehabt, Hamburg-Besuch, und habe Freunden St. Pauli gezeigt. Und ich kann das ja nur so als Laie, ne? Aber einer, der das richtig kann, vom Kiez, ist Daniel Schmidt. Das ist dieser Wirt vom Elbschlosskeller, dieser coole Typ mit den Tattoos im Gesicht und so. Mhm. Und der hat mir mal erzählt, er ist sogar in der Kneipe gezeugt worden, also wirklich ein St. Paulianer. Und er zeigt sein St. Pauli. Los geht's morgen um 18 Uhr. Tickets gibt's für 35 Euro. Und etwas familienfreundlicher ist eine Vorlesestunde am Sonntag um 15.30 Uhr in der Zentralbibliothek am Hühnerposten. Da gibt's spannende Geschichten für Kinder, also garantiert jugendfrei für Kinder von 4 bis 10. Und da kann man dann auch einfach so hinkommen.
Du willst doch nicht etwa sagen, der Elbschlosskeller ist nicht familienfreundlich?
Die
naja, gut.
Die einen sagen so.
Die anderen so.
Und dann habe ich noch einen, und dann ist da auch noch wieder dieser coole Nachtflohmarkt in der Gleishalle im Oberhafen. Heute und morgen, nachmittags bis spätabends, da gibt es dann Streetfood und Glühwein und vor allen Dingen diese Kulisse, diese herrlich schrammelige, auf liebevolle Art runtergerockte Gleishalle, ganz in der Innenstadt in Bahnhofsnähe im Oberhafenquartier.
Super, da war ich zwar schon mal, aber noch nie nachts und vor allen Dingen wusste ich nicht, dass da nachts ein Flohmarkt stattfindet.
Ja, bis spätabend zumindest. Nachts ist immer ein großes Wort, aber bis 22 Uhr.
Na, immerhin.
Dann ist es auf jeden Fall. St. Pauli ist nicht da an.
Genau. Ja, und dann kann man vom Flohmarkt dann rüber nach St. Pauli. Vielen Dank, Daniel. Und damit verabschiede ich mich für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann schon wieder am kommenden Montag. Dann mit meiner Kollegin Maike Nielsen. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.